Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, am liebsten Jod und selbst.
Ach ja, wir haben ja schon eine Folge gemacht nach der langen Pause mit den ganzen Feiertagen und so. Ne? Also eigentlich ganz gut, ne?
Ja, aber so lang war es jetzt auch wieder nicht, oder? Ne? Die ganzen Feiertage, da kommt man arbeitstechnisch halt auch zu nichts, ne?
Ja, das stimmt. Die Pause, dafür entschuldigen wir uns natürlich nochmal in aller Form. Aber als bekennender Brückentag-Freinehmer kann ich sagen, da bleibt einfach auch nicht viel von der Woche übrig. Wenn man mal so überlegt, die wollen ja auch einen Feiertag streichen, ne, habe ich gehört, damit wir endlich mal richtig arbeiten und der Wohlstand erhalten bleibt.
Habe ich auch gehört. Und das kam von einem Mann, mit dem man sich fragen kann, was der sonst alles schon so gearbeitet hat. Aber gut, wenn das jetzt die wichtigen Themen sind, freue ich mich schon richtig auf Diskussionen im Sommerloch. Wir brauchen ein Sommerloch-Tier auch auf jeden Fall wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, also wir können ja mal, könnt ihr uns auch gerne schicken, Vorschläge, was das Sommerloch-Tier sein könnte. Können wir mal gucken, was die so im letzten Jahr waren. Aber bei so viel Freizeit hat man natürlich auch irgendwie Zeit, sich mehr zu gruseln. Und irgendwie, wenn ich mir so das globale Chaos angucke, dann wird das ja auch immer verrückter. Ne? Erst erratische Zollpolitik von Trumpty Dumpty mit der globalen Wirtschaft, die er da ordentlich durcheinander gerüttelt hat mit seinen Zöllen. Und dann wollte er irgendwie nicht mehr der Taco-Man sein und schmeißt mal ein paar Bomben auf Atomanlagen.
Also, der Taco-Man? Was hat das denn jetzt mit Abschiebungen zu tun nach Mexiko?
Ja, nix. Die Financial Times hat ihn mal so genannt, weil er angeblich Taco-Trade machen würde. Da steht Taco für Trump always chickens out, was so viel heißt wie, er zieht über den Schwanz ein oder macht sich in die Hose. Also ist ein Schisser.
Naja, Huhn hin oder her, mit seinen Zöllen hat er die globale Produktion auf jeden Fall ganz schön durcheinander gewirbelt.
Absolut. Und wir haben schon gedacht, dass so Lieferketten und so zu Corona schon irgendwie schwierig waren oder mit so einem riesen Tanker, der im Suezkanal, glaube ich, festhing und aus dem Tritt gekommen ist.
Ja, meine ganzen Temu-Bestellungen kam ich rechtzeitig an.
Ja, hier, ne? krass. Ja, das ist echt schlimm. Aber durch die Zölle ist, da sprechen ja einige tatsächlich schon vom Ende der Globalisierung. Also das, was Demos nicht geschafft haben, schaffen jetzt offensichtlich die Zölle vielleicht.
Ja, meinst du, man kann da das Rad nochmal zurückdrehen?
Nein, vermutlich nicht. Aber wie gesagt, schon zu Corona-Zeiten hat man ja diskutiert, ob man nicht global irgendwie ein bisschen unabhängiger werden möchte oder unabhängiger von globalen Dingen. Und da war ja von der zweiten Trumpty-Dumpty-Amtszeit noch überhaupt nicht zu denken.
Ja gut, das stimmt. Aber wenn du hier das so prominent einführst, dann willst du dich doch heute bestimmt mal so einem Thema hier aus der Wirtschaftsgeografie annähern, oder?
Denkst du?
Nein. Aber Wertschöpfungsketten klang da schon doch deutlich durch und würde sich anbieten.
Nur wenn du unbedingt willst.
Ich brenne darauf. Auf jeden Fall hier Wertschätzungsketten. Ne? Hau raus hier.
Wertschätzungsketten, ja, sehr schön. Mit Wertschätzung hat das auch was zu tun.
Aber nachhaltiges Betriebsklima.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wer da eben auch nicht geschätzt wird. Aber gut. Die Idee stammt unter anderem von Michael Porter, zumindest wird er immer in Verbindung damit gebracht. Der hat Mitte der 80er Jahre beschrieben, dass ein Produkt in einem Unternehmen durch ganz viele Stationen läuft, ne, und beginnt bei der Beschaffung von Rohstoffen über dann die eigentliche Produktion bis hin zum Vertrieb und neuerdings auch bis zur Entsorgung, wenn man da so richtig mal drüber nachdenkt.
Da wird man bis zum Ende gedacht.
Ja, von Cradle to Cradle, ne, wie das dann so schön heißt, glaube ich. Und an jeder Station wird ein zusätzlicher Wert geschaffen, weil man zum Beispiel Arbeitskraft hineinsteckt oder die Arbeitskraft eben dann verbraucht.
Okay, also du hast im letzten meine wordy Definition hier kritisiert, in Kürze, also Rohstoff rein, Arbeitskraft rein und Produkt raus. Das klingt doch eigentlich nach Fließbandarbeit.
Ja, waren sie vielleicht damals auch noch, so fordistisches Produktionsmodell und so. Aber in der Praxis ist dann doch wie immer komplizierter, das haben wir lange schon nicht mehr gemacht, sind wir ordentlich kritisiert worden für, wie man gesagt, allzu kompliziert und wir würden dann gar nicht kompliziert werden. Gucken wir heute mal. Das Grundkonzept von Porter ist aber immer noch da. Ich kann entlang dieser Produktionsketten sehen, welcher Wert von welchem Akteur geschöpft wird. Die Theorie von Porter ist eben aus einer Zeit noch vor der Globalisierung, oder bevor man die beschrieben hat. Wir verorten die Globalisierung ja eher so in die 1990er Jahre, sodass Mitte der 80er Jahre eher noch so die klassische Produktion wichtig war. Und da sind wir eben eher am Anfang der Globalisierung.
Okay, das heißt mit anderen Worten, es wird jetzt noch komplizierter.
Zumindest wird es globaler und damit auch geografischer, aber natürlich nicht einfacher. Ne?
Wir sind ja
ein schwieriges Fach. Kann ja nicht jeder. Die Komplexität sieht man vielleicht auch am Zollstreit von heutigen Produktionen. Die bösen Zölle gab es ja auch in der Automobilindustrie. Und da wurde dann ganz schnell klar, dass so ein Autoteil irgendwie zwischen den USA und Kanada oder Mexiko irgendwie zum Teil 9-mal die Grenze überquert, weil die Produktion so kleinteilig ist, dass die Akteure oder die Produzenten eben auf beiden Seiten der Grenze sitzen und sich dieses Teil dann immer hin und her schieben, was beim Freihandel natürlich kein Problem ist.
Und jedes Mal, wenn es über die Grenze geht und jetzt viele Zölle draufkommen, macht das jedes Teil wahnsinnig teuer.
Genau, weil eben auch der Staat Wert schöpft in so einer Wertschöpfungskette, nicht nur durch Steuern, sondern in dem Fall dann auch durch Zölle. Und eigentlich war das Ziel ja, die Produktion in die USA zu holen. Aber bleiben wir mal einfach. Möchtest du vielleicht einen Kaffee?
Ich hatte schon genug, danke.
Okay, wir bleiben trotzdem beim Kaffee und bei der Wertschöpfung zum Kaffee.
Okay.
Wir haben nämlich da den eigentlichen Produzenten, wenn wir uns jetzt mal so eine Wertschöpfungskette vorstellen, der baut Kaffee an. Und dann haben wir den grünen Kaffee und der wird bearbeitet, getrocknet und so weiter. Und das machen wieder andere. Dann gibt es einen Exporteur und dann gibt es einen Importeur. Die handeln quasi damit. Der Exporteur kauft das dann von den Produzenten oder von den Weiterverarbeitern. Der Importeur vom Exporteur. Der Exporteur gibt das an den Röster, wenn er vielleicht vorher auch noch Zölle bezahlt hat. Und dann geht es erst an den Handel und dann kommt der Konsument und dann zahlt der noch Mehrwertsteuer oben drauf.
Hui, also jeder möchte was an dem Kaffee verdienen, ne? Auch wenn er ihn einfach nur irgendwie von A nach B geschleppt hat.
Genau, und in jedem dieser Schritte passiert irgendwie Wertschöpfung, jeder möchte was verdienen. Im Lehrbuch von Kulke, Wirtschaftsgeografie, gibt es da eine Abbildung zur Wertschöpfung vom Kaffee. Da bin ich drüber gestolpert und deswegen habe ich das Beispiel natürlich genommen. Und wenn man sich da mal so anguckt, was bleibt eigentlich wo hängen, dann kann man sagen, 38% bleiben im Ursprungsland hängen, in unterschiedlichen Phasen, 8% gehen in den internationalen Transport, denn wir können ja in Europa keinen Kaffee anbauen, funktioniert ja irgendwie biologisch und klimatisch nicht, oder zumindest nicht so gut. Und 54% werden in den Zielländern erwirtschaftet und davon tatsächlich alleine 30% bei den Röstern.
Boah, das also ist krass.
Der Großteil tatsächlich nicht da in dem Land, wo es produziert wird, sondern da, wo es dann auch konsumiert wird.
Okay, krass. Also da wärst du eigentlich ganz clever, jetzt hier aus für Länder, die klassische Kaffeeproduzenten sind, was ich so Äthiopien und so weiter, dass man auch einfach da das Ganze, den Kaffee schon röstet. Ne? Also dann ist es doch, bliebe doch deutlich mehr Geld auch in dem Land.
Da bliebe deutlich mehr Geld in dem Land, wenn das technisch und vom Know-how her funktioniert. Es gibt eine große Diskussion tatsächlich zum Upgrading oder zur Möglichkeit vom Upgrading von Unternehmen. Na, können sich Unternehmen upgraden. Das ist aber sehr strittig und führt, also gehört schon auch zu Wertschöpfungsketten, ist aber irgendwie so ein Spezialthema, deswegen würde ich das jetzt mal lassen.
Aber im Prinzip könnte man sich doch das an Wissen einfach drauf schaffen und das selber machen. Also jetzt mal in diesem Spezialbeispiel ausgegliedert, aber quasi diese Weiterverarbeitung.
Ja, dazu gehört allerdings, dass man das irgendwie kodifizieren kann, also dass man das Wissen von der Kaffeeröstung auch irgendwie weitergeben kann.
Kodifizieren.
Kodifizieren, genau. Dass man das irgendwie aufschreiben kann oder eigentlich ist Kodifizieren so eine Vereinheitlichung, Zusammenstellung von rechtlichen Rahmenbedingungen. Das geht aber auch nicht nur im Recht, sondern ich kann natürlich auch Produktionsprozesse irgendwie standardisieren und damit kodifizieren und mache sie damit überhaupt erst zu auch verfügbarem Wissen.
Ne? Also. Genau, und da hat jetzt der Röster hier in Deutschland jetzt kein großes Interesse direkt
dran, würde ich sagen. 30% Erlös oder am Anteil am Erlös natürlich irgendwie nicht.
Schade.
Aber das ist vielleicht bei anderen Produkten auch anders und auch bei anderen Handelsbeziehungen ist das anders. Insgesamt haben wir aber durch die Globalisierung tatsächlich eine sehr, sehr kleinteilige Produktion bekommen, die auf der ganzen Welt verteilt ist und damit wird es ja tatsächlich auch für Geografen erst interessant. Ne? Mhm. Also.
Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, du sagst Globalisierung so ab den 90ern. Warum? Warum auf einmal diese Globalisierung? Das muss ja irgendwie Vorteile haben, sonst wird man es ja nicht machen.
Genau.
Also für irgendjemanden.
Genau, zumindest. Und da geht es ums Geld in erster Linie. Wir haben Lohngefälle.
Okay, klar.
Mhm. Na, und in diesen Ketten, vor allen Dingen in diesen Warenketten, Wertschöpfungsketten, da gibt es Prozesse, die können wenige Menschen erledigen. Dazu gehört zum Beispiel Design oder Vertrieb. Mhm. Und es gibt Tätigkeiten, da brauchst du relativ viel Arbeitskraft für, die sind arbeitsintensiv. Das Nähen von T-Shirts zum Beispiel.
Ja,
Kaffee ernten.
Ich glaube, das geht auch nur per Hand. Ne? Also ich glaube, da gibt es jetzt keinen Mähdrescher, der durch die Kaffeeplantage fährt. Ne?
Genau, das ist sehr arbeitsintensiv. Und das mache ich natürlich in Ländern, wo die Lohnkosten niedrig sind. Während ich da, wo ich wenig Menschen brauche, können die Lohnkosten etwas höher sein, weil die dann nicht so sehr ins Gewicht fallen, gesehen auf das Gesamtprodukt.
Mhm. Also jetzt mal über Kaffee weiter hinaus gedacht. Generell könnte man sagen, arbeitsintensivere Prozesse im globalen Süden, weniger intensive im globalen Norden.
Ja, so hat sich das quasi über die Jahrzehnte dann auch entwickelt.
Hat was von Kolonialismus, finde ich.
So. Ja, ist auch durchaus kritisiert worden und zu Recht kritisiert worden. Und wir sehen an den Konzepten später gleich auch, die kommen aus dieser Kritik, wie man dann versucht hat, vielleicht damit umzugehen. Aber letztlich sind das sehr komplexe Netzwerke, gar nicht mehr nur noch Ketten, die ja so linear ablaufen. In den meisten Produkten sind komplexe Verflechtungen, die Länder, Firmen und Menschen weltweit verbinden. Und das hat natürlich auch immer was mit Macht zu tun.
Ja, sage ich ja quasi, den Kolonialismus. Also die reiche Norden bedeutet, beutet den armen Süden aus. Und so würde ich das jetzt mal überspitzt zusammenfassen.
Ja, wobei es bei der Macht nicht nur tatsächlich um das Monetäre oder Finanzielle geht. Es geht natürlich auch um politische Macht. Es geht um institutionelle Macht. Die spielt da immer genau mit auch mit rein. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Art der Steuerung. Also wie steuere ich eigentlich diese Ketten? Spricht man ja dann gerne von Governance, ein Begriff, den wir hier vielleicht nicht weiter erörtern müssen, geht eben um Steuerung von solchen globalen Ketten. Okay. Und wer hat eigentlich den Einfluss auf die Ketten?
Ich merke schon, wie komplex das Thema gerade wieder auswächst. Aber das heißt doch jetzt eigentlich, heute geht es bei Wertschöpfungsketten oder Netzwerken gar nicht mehr so sehr darum, wer jetzt die einzelnen Schritte der Produktion macht, sondern mehr um dieses Verhältnis eigentlich der Akteure zueinander.
Ja, genau. Und das ist eben auch so der Schritt dann von Porter zu Gary Jaraffe, der quasi dieses Modell von Porter weiterentwickelt hat. Der war Soziologe und Sozialwissenschaftler und kommt auch eher aus so einer kritischen Ecke und hat sich halt gefragt, naja, wo wird eigentlich welcher Wert geschöpft? Wo ist das ungerecht und wo nicht? Und das Ganze wurde auch nicht von ihm allein entwickelt. Da steht jetzt sein Name davor, vor allen Dingen seiner. Und er hat die Theorie der sogenannten Global Commodity Chains, GCC, wenn man das abkürzt, entwickelt. Dabei geht es um Warenketten. Und er hat halt festgestellt, dass es in so einer Kette immer sowas wie Lead Firms gibt, also Firmen, die sehr viel Macht haben. Mhm. Und, zumindest damals, als er damit angefangen hat, auch diese gesamte Kette kontrollieren im Bereich Governance, Steuerung, die diese ganze Kette steuern können. Und deswegen nennt er sie auch Organizing Agents.
Okay, also die globalen Unternehmen, die internationalen Großunternehmen, setzen die Standards für ein Produkt und der globale Süden liefert dann die günstigen Arbeitskräfte. Aber nochmal jetzt mein Kolonialismus vermerkt, hat sich eigentlich da irgendwas geändert? Ist das jetzt unbedingt neu? Und wenn ich mir jetzt den Komplex zum Beispiel Fast Fashion anschaue, da läuft das doch einfach eigentlich schon immer so ab, oder?
Ja, ja, Jaraffe hat seine Sache in den Mitte der 90er, also zur Hochzeit der Globalisierung entwickelt. Aber in vielen Bereichen hat sich da noch nicht so viel geändert, vor allem bei Bekleidung nicht. Bei hochwertiger Bekleidung gibt es dann zumindest so Labels und so, kann man jetzt auch drüber streiten, ob die alle so wirklich sinnvoll sind. Aber er unterscheidet bei den Global Commodity Chains auch zwischen Produzenten- und käufergetriebenen Ketten. Mit Käufer sind nicht wir gemeint, sondern der Handel. Ja. Und diese käufergetriebenen, buyer-driven im Englischen, die gibt es vor allen Dingen bei einfachen Produkten wie Kleidung.
Ja, also Bekleidung wäre dann halt doch einfach so ein klassischer Fall. Ne? Also wir haben eine große multinationale Firma, die macht das Design und den Vertrieb. Die haben jetzt gar keine eigenen Fabriken mehr, wahrscheinlich ist das alles outgesourced. Und die lassen das jetzt irgendwo in jetzt mal abfällig gesagt billig Lohnländern produzieren.
Genau, und das funktioniert, weil der Wettbewerb unter den Produzenten, also in den Ländern, in denen es produziert ist, relativ hoch ist.
Ich zahle doch gerne 20 Euro für ein T-Shirt.
Ja. Das ist auf der Nachfrageseite. Ja. Und wir haben ein relativ einfaches Produkt. Bei den Buyer-Driven Chains, also bei den käufergetriebenen Ketten, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Produzenten von Kleidung zum Beispiel, aber wenige Unternehmen, die dieses Produkt nachfragen, also die Lead Firms. Und da haben sie global eine sehr große Möglichkeit auszuwählen. Sie setzen die Standards für Qualität, sie setzen den Preis und können sich dann quasi die Produzenten aussuchen, die sich dann auch noch unterbieten, weil es so viele gibt, weil es eben nicht so schwierig ist, in Anführungszeichen ein T-Shirt zu machen.
Ja, also wenn mir das aktuelle Werk in Thailand zu teuer ist, dann verlagere ich die Produktion einfach nach Bangladesch, weil da noch günstiger genäht wird.
Jetzt ja, und ich habe neulich noch gelesen, es geht mittlerweile auch noch 2 Cent günstiger in Myanmar und dann geht man halt dahin. Anders ist das, wenn es um kapitalintensive und komplexere Produkte geht. Ein Auto zum Beispiel, da haben wir sehr wenige Produzenten. Ein Auto kann nicht jeder bauen und wir haben bestimmte Firmen, die Autos bauen und die Firmen bauen diese Autos auch noch selber. Also die haben eine eigene Produktion.
The Germans, ne?
The Germans, ja, auch andere internationale Autofirmen.
Ja.
Während in dieser Buyer-Driven Chain, also von den käufergetriebenen Ketten, die haben gar keine eigene Produktion mehr, ist das beim Auto anders.
Ja.
Die haben tatsächlich noch eigene Ketten. Und gleichzeitig ist das Produkt aber stark standardisiert, sodass man das dann doch bestimmte Dinge, Baukomponenten irgendwie vielleicht auslagern kann.
Ja, aber zum Beispiel jetzt hier mal, ne, die deutsche Autoindustrie ist ja immer hier so ein Flagship hier. Mercedes, BMW und Co., die bauen ja auch nicht mehr alle Teile selbst. Ne? Die haben nur auch wiederum x Zulieferer.
Genau, aber auf die haben sie sehr großen Einfluss, weil sie eben auch wieder die Vorgaben machen. Aber sie bauen das Produkt eben noch selber zusammen. Mhm. Sie haben noch die eigenen Fabriken. Und deshalb sprechen wir dann von Producer-Driven Chains, also von den Produzenten
getriebenen. Ja, also klar, ne? der Zulieferer baut genau für die das passende, keine Ahnung, was hier, Schraube.
Genau, du brauchst eine Bremse für VW. Und wenn VW sagt, wir brauchen deine Bremse nicht mehr, dann hast du ein Problem, weil ja. In BMW passt sie nicht.
Ja.
Und wäre ein T-Shirt so komplex wie ein Auto, dann könnten H&M, Primark und Co. sich eben das auch nicht mehr so aussuchen, sondern die Produzenten hätten da quasi die Auswahl, da es eben nicht so ist, dass kein so richtig schwieriges Produkt ist,
ja.
Ist das eben so, dass da die Käufer quasi die Macht haben.
Okay, also entweder Buyer-driven oder Producer-driven, da klingt jetzt erstmal einfach zusammengefasst.
Genau, und es war auch einfach zu einfach.
Überraschung.
War nicht so allzu komplex und das wurde eben auch oft kritisiert. Und jetzt könnte man ja sagen, jemand anders hätte dann was Besseres gefunden. Nein, Herr Giraffe hat sich einfach mit zwei anderen zusammengetan, John Humphrey und Timothy Sturgeon, und hat dann die sogenannten Global Value Chains ausgearbeitet. Dabei haben sie noch mehr auf diesen Governance-Aspekt geguckt, ne? Also auf die, wer steuert da was und wer hat wie viel Einfluss. Und da gibt es dann nicht nur zwei, sondern 5 unterschiedliche Ketten. Dabei sind sie vor allen Dingen der Frage nachgegangen, ob sich Unternehmen im globalen Süden nicht auch upgraden können. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Aber da ging es eben auch um diese Ungerechtigkeit.
Okay. Kannst du das vielleicht nochmal so am Kaffeebeispiel machen? Ne? Also die können jetzt auf einmal auch rösten. Oder?
Genau.
Und?
Ja, das kommt drauf an.
Worauf denn?
Ja, auf den Einfluss der Lead-Firms.
Aha, okay. Ne?
Also die Art der Produktion
ja.
Und wie die miteinander arbeiten und ob das kodifiziert werden kann oder nicht. Das mit dem Kodifizieren hatten wir ja schon.
Genau.
Alles strukturiert zusammenfassen. Aber da wir ja knapp in der Zeit sind, jetzt Global Value Chains. Ne? Es gibt nicht 2, sondern 5.
Ja, okay.
Ich mach's kurz.
Ja, das ist gut. Sonst brauchen wir eine Doppelfolge.
Genau. Wir haben 5 Typen und die sind im Prinzip ein Kontinuum. Mhm. Auf der einen Seite links steht eine marktbasierte Governance. Und auf der anderen Seite steht eine hierarchische Governance.
Okay.
Marktbasiert heißt, dass wir selbstständige Produzenten haben, die produzieren ihre Waren, geben die an einen Exporteur, der an einen Importeur und dann geht es an das Kundenunternehmen. Und wer da mit wem handelt, das ist theoretisch austauschbar. Wir haben eine Marktwirtschaft. Der Preis wird auch auf dem Markt festgelegt. Das Machtgefälle ist relativ gering. Und die Preise werden einfach auf dem Markt ausgehandelt. Klassisch Angebot und Nachfrage.
Klingt ja fast demokratisch hier.
Fast demokratisch, kann man sich jetzt drüber streiten, ob Marktwirtschaft wirklich demokratisch ist.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Bei den Hierarchischen ist das komplett anders. Da gibt es eine Firma, die über alle Produktionsprozesse bestimmt. Das heißt, wir haben eine produzierende Firma und die hat fast die absolute Macht über die Steuerung dieser Kette, weil sie alle dieser Schritte innerhalb ihres Unternehmens stattfinden lässt. Und Giraffe sagt, dass ungefähr 70% allen Handels tatsächlich nur innerhalb von Unternehmen stattfindet. Das heißt, das ist schon auch eine ziemlich große Gruppe.
Und das wäre dann eigentlich ja so vergleichbar mit so einer produzentengesteuerten Warenkette.
Genau, damit wäre es vergleichbar. Und da bei diesem Typ sind halt die Zulieferer sehr, sehr abhängig von dieser Lead-Firm.
Okay.
Und dazwischen gibt es jetzt noch 3 andere Typen.
Okay, es gibt nicht nur entweder oder, sondern es gibt so ein...
Ja. Genau, es gibt quasi so Mischformen,
okay,
wo die Governance dann unterschiedlich stark gestaffelt ist. Ne? Bei der marktwirtschaftlichen, da haben wir die wenigste Governance, den größten Ausgleich, den größten Einfluss auch von allen Akteuren, die da unterwegs sind. Dann gibt es noch die modulare, da wird es dann schon ein bisschen stringenter, die relationale und dann sowas wie Captive-Netzwerke, mit Tochtergesellschaften und so, da sind wir dann schon fast am Ende des Spektrums wieder angekommen.
Okay. Das heißt, dadurch, dass die Zulieferer ein fertiges Produkt produzieren, sind sie eigentlich eigenständiger als so in einer komplett hierarchischen Kette. Also wenn die jetzt nicht einfach nur so ein Rohprodukt machen, sondern gewisse Verarbeitungsschritte selber in die Hand nehmen können.
Genau. Und das ist zum Beispiel bei den modularen Netzwerken ist das so, da produzieren die Zulieferer zum Teil sogar ein ganzes Produkt und geben das an die Lead-Firms, Leitfirmen als ganzes Produkt, zum Beispiel irgendein Steuersystem, ne? Andere nicht so einfach herstellen können, aber essentiell ist für die Lead-Firm, für die Leitfirma, dann bist du quasi in dieser modularen Kette, weil zwar die Leitfirma immer noch Vorgaben macht und Ansprüche stellt, aber das Unternehmen, das produziert, auch relativ eigenständig ist, auch selber über Preise bestimmen kann, Preise verhandeln kann und so weiter. Neben diesen Modularen gibt es eben die Relationalen noch. Da wird dann schon etwas enger zwischen Produzent und Lead-Firm zusammengearbeitet, weil auch Erfahrung und Vertrauen eine große Rolle spielt. Also es ist in Branchen üblich, wo man großes Vertrauen braucht, vielleicht auch lange Geschäftsbeziehungen schon. Und da entsteht tatsächlich eine enge und auch wechselseitige Partnerschaft, aber auch gleichzeitig eine sehr große Abhängigkeit, und zwar auf beiden Seiten. Ne? Während wir ja bei der ganz durchgestylten Wertschöpfungskette auf der rechten Seite des Spektrums dann nur noch eine Firma haben, die das hat, haben wir hier eine Abhängigkeit von beiden Partnern. Und das wird dann noch ein bisschen enger bei diesen Captive-Netzwerken oder Captive-Ketten. Das kann man auch mit Tochterunternehmen übersetzen, wo eben die großen Lead-Firms eine sehr große Macht haben und die Zulieferer eher klein sind. Sie sind stark abhängig. Sie könnten zwar theoretisch wechseln, also ihr, ne, das wollen wir für eine andere Firma produzieren. Das ist aber oft schwer, weil sie ja nach Vorgaben ihres eigentlichen Produzenten, ihrer Leitfirma produzieren. Und Wechsel ist dann natürlich immer mit Kosten verbunden. Hm. Und das wird dann letztlich teuer. Also wichtig, ne, es gibt diese fünf. Und,
ja. Okay. Ich habe jetzt so ganz viele Fragen. Ich frage jetzt aber nicht weiter ins Detail, um es nicht zu kompliziert zu machen. Mir schwirrt jetzt schon der Kopf. Ich versuche mal zusammenzufassen. Es gibt Global Commodity Chains und Global Value Chains. Beide sind von Jereffy entwickelt worden und von anderen Wirtschaftswissenschaftlern. Und die Commodity Chains gibt es auf zwei Produzent- und Käufergetriebenen. Und von den Global Value Chains gibt es die auf fünf Ebenen, bei denen das Machtgefälle so gesehen von Modell zu Modell immer weiter zunimmt. Also von marktgesteuert bis hin zu über modular, relational und captive bis hin zu hierarchischen. Das sind so diese beiden Konzepte. Einmal zwei, einmal fünf
Möglichkeiten. Aber das Problem ist, so richtig über Standorte, außer jetzt vielleicht globaler Norden und globaler Süden, sagen die noch nicht so richtig was aus und damit sind wir eigentlich noch gar nicht geografisch.
Genau, da fehlt mir nämlich als Geograf jetzt erstmal der Raumbezug, ne?
Genau, und deswegen gibt es auch noch die GPNs.
Die GP what?
Global Production Networks, aber nicht mehr heute, Hannes. Nicht mehr heute.
Mensch, also würde ich sagen, schade, Holger. Nee, ich finde es echt super interessant, ist ein bisschen viel Wirtschaft alles für mich, aber da können wir gerne mal ein weiteres Mal nochmal zu einsteigen.
Statt Geograf ist das für mich auch ein bisschen viel Wirtschaft, aber gut, was tun wir nicht alles für unsere Klientel?
Bitte. Genau, als Universalgelehrte hier.
Als, ne? Universalgelehrte,
genau. Also dann, Holger, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal.